zu gucken, wo bin ich, wo mache ich was, wo investiere ich meine Kraft und wie kann ich dort, wo ich bin, einen kleinen Unterschied machen oder einen großen? Und wie kann mich das auch sozusagen das Bild, das damit zusammenhängt, ist, und das machen ja ganz viele. Und in dieser Verbindung können wir eine Veränderung machen. Also im Aktivismus gibt es diese Metapher des Mushroomings, ja, also wo man auch sagt, sozusagen das Myzel unter der Erde, das ist ja gar nicht sichtbar, aber dieses über Kilometer ist das in den Wäldern oder auch anderen Gebieten ausgebreitet. Und dann irgendwann regnet es und ist ein bisschen wärmer und am nächsten Morgen sprießen, ja, hier und da die tollen Pilze, aber es gibt eben drunter sozusagen einen Untergrund, der vorbereitet ist für das.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Dinge. Und heute sprechen wir über ein Thema, das aktueller ja kaum sein könnte. Wie können Menschen in Organisationen selbst zu Treibern ökologischer Veränderung werden? Mein heutiger Gast ist Babette Brinkmann. Sie ist Professorin an der Technischen Hochschule in Köln. Sie forscht und lehrt zu Nachhaltigkeitsmanagement und organisationalem Wandel und hat gemeinsam mit Barbara Kump ganz frisch das Buch The Green Handprint at Work veröffentlicht. Und kennengelernt haben wir beide uns Ende Januar auf der Change-Tagung in Basel, denn da haben wir beide eine Keynote gehalten. Und ich fand Babette Brinkmanns Vortrag zum Thema Aktivismus von Mitarbeitenden rund um das Thema Nachhaltigkeit, also kann man es umschreiben, so spannend, dass ich sie direkt in den Become Better Podcast eingeladen habe. Und ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Babette.
Ja. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung, Christina.
Gerne. War mit der Anmoderation alles so in Ordnung oder würdest du gern noch was hinzufügen oder korrigieren?
Das passt. Passt gut.
Okay. Ja, ihr habt jetzt gerade das Buch gelauncht und letzte Woche wart ihr in London. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, du, ich bin, der Termin ist super, weil ich bin noch ganz euphorisiert von der Woche. Also wir hatten eben entschieden, einen Book Launch zu veranstalten, was ja auch nicht mehr immer so passiert. Und dann standen wir vor der Herausforderung, wo macht man das mit dem englischen Buch? Ich lebe in Paris, meine Co-Autorin in den Niederlanden. Das Buch ist aber ein englischer Verlag und auf Englisch, also bot sich London an. Und wir haben einen ganz tollen Host gefunden, den Architekten Jan Katein, der eben selber wirklich ein Aktivist ist für die Stadtentwicklung der Stadt London und ganz großartige Sachen macht und der so begeistert war von unserem Buch, dass er gesagt hat, er möchte uns unterstützen. Und dann haben wir es dort gemacht und einfach die Liste an Leuten, die wir so in London zum Thema kennen, eingeladen und dann wirklich die Erfahrung gemacht, über Eventbrite, über irgendwelche E-Mail-Listen, E-Mail-Verteiler, die wir gar nicht kannten, kamen dann Leute, also es wurde dann voll und es waren auch nur so, es war jetzt nicht Families and Friends, es waren nur so ein Drittel von Leuten, die wir wirklich kannten oder vom Namen her kannten und jetzt das erste Mal live sahen, sondern irgendwie zwei Drittel von Leuten, wo wir dachten, hey, what are you doing here? Und die dann sagten, ja, wir haben es irgendwo hier und da gelesen, das Thema ist irgendwie aktuell. Und das war schon toll und auch ein Rückenwind für uns und wir hoffen auch für das Thema und für alle, die ja in Organisationen merken, das, was da passiert, reicht nicht, das, was gemacht werden muss, passiert nicht und irgendwie, wie kann ich mich einbringen?
Ja, genau. Super schön. Ja, vielleicht erstmal so zu dir persönlich. Kannst du dich noch erinnern, gab es bei dir so einen bestimmten Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte mich stärker mit Nachhaltigkeit beschäftigen?
Also es gab eigentlich einen Auslöser, der gesagt hat, ich möchte mich stärker mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen. Das weiß ich ganz genau. Das war der Morgen nach dem Brexit-Referendum. Tja, Christina, das muss ich jetzt hinterher nachgucken, wie viel Juli 2016 das genau war. Anyway, es war der Morgen nach dem Brexit-Referendum, als ich aufwachte und in meinem Handy tickerte es und an Nachrichten von Freunden, die betroffen sind. Ich war vorher auf einigen Anti- oder einigen Remain-Veranstaltungen in London gewesen und irgendwie keiner hatte daran geglaubt. Und dann saß ich da im Bett und las die Nachrichten und sah irgendwie Freunde, die entsetzt waren und habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie Business as usual mache und das Gefühl habe, egal um was es geht, ich kann einfach weitermachen, Organisationen irgendwie zu helfen, produktiver zu sein, ohne groß zu reflektieren, an welchem Ende der Gesellschaft die eigentlich Einfluss nehmen wollen. Und habe mich sehr dem Thema gesellschaftlichem Zusammenhalt, gesellschaftlichem Wandel zugewandt und gesellschaftlichem Diskurs und Wissenschaftskommunikation und so weiter. Und dann traten die Organisationen eine Weile in den Hintergrund. Ich habe aber in der Lehre viel mit dieser Barbara, mit der ich jetzt das Buch geschrieben habe, Barbara Kump, gearbeitet. Und da haben wir eben zu Organisationsdynamik gearbeitet und große internationale Trainings gehabt zum Thema Organisationsdynamik. Wie lernt man in der Organisation, sich zu behaupten, seine Themen durchzusetzen? Und es war dann tatsächlich Barbara, die irgendwann mir diese Tür wieder geöffnet hat und gesagt hat, weißt du, komm doch mal zurück zu deinem Thema, weil wir können ja auch zu Organisationen arbeiten mit dem Fokus, was in der Gesellschaft wirklich ansteht. Und da war dann klar, okay, Organisationen haben die Verantwortung für das, was mit diesem Planeten passiert. Und wenn wir um sozusagen die Relevanz von wissenschaftlichen Ergebnissen zu irgendwie Erhalt unserer Gesellschaft arbeiten wollen und Organisationen in den Fokus nehmen, es gibt auch sehr viel Menschenrechtsaktivismus in Organisationen, der ist auch wichtig und dazu passt auch unsere Forschung gut. Aber da war für mich dann klar, dass es diesen Fokus haben würde.
Ja, und vielleicht gehen wir da auch noch mal ein bisschen drauf ein. Du hast ja auch deinen Vortrag so gestartet, ne, dass du gesagt hast, also wirklich ein ganz kleiner Teil von Unternehmen ist aber am Großteil unserer Klimakrise oder ist daran nicht nur beteiligt, sondern ist schuld daran. Da hast du ja auch ein paar ganz spannende Zahlen genannt. Ich weiß gar nicht, ob du sie gerade parat hast. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich habe das auf jeden Fall in dem Moment auch so gedacht. Naja, ich meine, gerade wenn man jetzt im Bereich Organisationsentwicklung und so weiter tätig ist, und das sind wir ja auch, hat man eben doch auch einen relativ großen Hebel mit großer Auswirkung auf Gesellschaft oder auch auf die Welt, ne?
Fünf Runden, das bedeutet mir viel. Nicht wegen der Zahl, sondern wegen der Menschen, die ich in diesem Kurs schon begleiten durfte. Führungskräfte, BeraterInnen, UnternehmerInnen, die danach mit einem anderen Blick auf ihre Organisation schauen, die mir danach noch schreiben, dass sie vor wichtigen Terminen nochmal in den Unterlagen blättern. Das ist der Anspruch unserer Fortbildung, systemische Organisationsgestaltung und Führung nicht folgenlos zu bleiben. Du lernst, wie Organisationen wirklich ticken, du probierst das Gelernte direkt in deiner Praxis aus und du schließt ab mit einem Zertifikat und einer Gemeinschaft, die bleibt. Season 5 startet Anfang September 2026. Melde dich jetzt noch an unter akademie@become-better.org oder schau in die Shownotes für den Link zum Zertifikatskurs. Vielleicht sehen wir uns ja ganz bald persönlich. Die Fortbildung könnt ihr euch natürlich auch komplett ins Unternehmen holen. Neben unserem Inhouse-Programm zur Organisationsgestaltung haben wir auch weitere wichtige Formate im Angebot, zum Beispiel zu systemischer Führung und zu Konfliktbearbeitung. Wir freuen uns auf eure Anfrage.
Auf jeden Fall. Also ich werde jetzt keinen sozusagen scientific Vortrag dazu halten. Da gibt es, glaube ich, auch genug andere. Aber die Tatsache, sich anzugucken an Studien, dass die Unternehmen eben im Zentrum der Umweltkrisen sind. Und wenn man da genauer hinguckt, dann merkt man, dass diese alte Erzählung, und ich komme gleich zu ein paar Zahlen, wenn wir irgendwie unser Verhalten ändern, dann wird sich auch der Planet retten lassen, dass die einfach vorne und hinten nicht stimmt. Also es ist egal, wo wir hingucken, wenn ich jetzt einfach ein paar Zahlen in meinen Raum werfe. Also das Zentrale ist sicherlich die CO2-Emissionen. Wir wissen, wir müssen aufhören, fossile Rohstoffe zu verbrennen, und zwar eigentlich sofort und ganz. Und da sind die Zahlen wirklich drastisch. 70% des gesamten historischen CO2-Ausstoß kommt von 122 Unternehmen. Und das sind ja auch nur 170 Jahre. Also die Menschheit gibt es ewig. Wir haben ewig gelebt und produziert und Dinge getan und uns ernährt und uns gekleidet und sind gereist. Aber auf fossilen Energien basieren wir eben erst seit 170 Jahren. Und das muss man sich vor Augen fühlen, wenn wir den Erzählungen glauben wollen, die uns heute sagen, es geht nicht anders. Und von diesen 122 Unternehmen sind es heute sozusagen auch um die 22 Unternehmen, die für über 50% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Also das ist mal sehr zentral. Da sage ich aber auch gleich noch was dazu, wenn man jetzt sich gemütlich zurücklehnt und denkt, naja, wunderbar, bei den 22 arbeite ich nicht, alles gut, so schlecht ist es auch nicht. Vielleicht gehe ich noch einen Schritt weiter zum Süßwasserverbrauch beispielsweise, wo wir auch wissen, 70% des Süßwasserverbrauchs geht in die Landwirtschaft und eben nicht in Landwirtschaft, wie sie traditionell war, sondern in große industrielle Landwirtschaft, die auf Süßwasserzufuhr angewiesen ist. Etwas über 20% in die Industrie und da bleiben nur knapp 10% für private Haushalte, für das, was wir eben beim Waschen und Duschen verbrauchen und kochen und so weiter, wo sich schnell daran ablesen lässt, wie viel bringt es denn, wenn wir einfach dadurch, dass wir statt 6 Minuten nur noch 3 Minuten duschen, was gar nicht verkehrt ist, aber trotzdem, da sieht man die Zahlen, welchen Einfluss wir dabei darauf haben können, dass irgendwelche Grundwasserreserven erhalten sind. Der ist leider sehr gering.
Ja.
Das gleiche gilt für Entwaldung, für die ganze maritime Plastikverschmutzung. Also wenn man sich vorstellt, einfach noch eine letzte Zahl vielleicht, 80% des gesamten jemals produzierten Plastiks ist immer noch in der Umlaufbahn, in den Meeren oder auf dem Weg in die Weltmeere. Und dafür gibt es noch keine Lösung und gleichzeitig es steigt die Plastikproduktion. Und es gab ja gerade erst irgendwie Anfang des Jahres eine große globale Konferenz dazu, die einmal mehr ohne irgendeine Vereinbarung dazu abgeschlossen hat. Ja, und vielleicht mache ich gleich die Kurve, wenn ich darf, gleich weiter von diesem globalen Thema zum Buch. Und lange war es, und ich weiß nicht, die viele Hörerinnen und Hörer werden das gut wissen, das Drama, die große Erzählung um den Global Footprint, den CO2-Fußabdruck. Und das war eben eine große Werbekampagne von BP damals, die von anderen fossilen Industrien mitgetragen wurde, um extra zu sagen, jetzt lass uns den Leuten mal diese Geschichte vom Fußabdruck erzählen. Und die haben dann auch so große Personal Footprint Calculators entwickelt, wo man sein ganzes persönliches Leben irgendwie eingab und gelernt hat, wie viel CO2 man dabei verbraucht. Und die Strategie war ganz klar, und es gibt auch interne Kommunikationsdokumente, in denen man es nachlesen kann. Die Strategie war, dass der Fokus wegkommt von dem, was wir eigentlich als Organisation machen und hin zu dem, dass die Leute anfangen, in ihrem privaten Bereich zu versuchen, diesen Klimawandel zu bekämpfen. Und da ist es eben wichtig, diese Zahlen zu sehen und sich klarzumachen, wenn eine Industrie mit einer riesen Marketingmaschine und bestbezahlten Lobbyisten auf der einen Seite 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag damit beschäftigt ist, die planetaren Ressourcen auszubeuten, dann ist es unrealistisch, dass wir Hörerinnen und Hörer, du, ich, irgendwelche anderen Leute, so fleißig wir sind, am Samstagnachmittag mit Protesten und in unserer privaten Art und Weise zu reisen und zu heizen und uns zu ernähren, dass wir mit diesen kleinen Aktionen diesen Planeten retten können, wenn andere einfach mit viel, viel Geld das rund um die Uhr ausbeuten und damit viel Geld verdienen.
Ja, genau. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und da bleibst du aber ja jetzt nicht stehen, ne? Sondern das ist ja sozusagen nur die Einleitung dazu, zu schauen, wo sind dann eben auch die größeren Hebel.
Genau. Ja, und vielleicht noch ein Satz. Ich habe eben gesagt, ich komme noch auf die zurück, die sich gemütlich jetzt zurücklehnen und sagen, Gott sei Dank, direkt bei der fossilen Energie arbeite ich nicht und vielleicht auch gar nicht bei jetzt direkt Hersteller von Kraftwerken oder so, also bin ich fein raus. Und dazu möchte ich einfach sagen, wir sind so eingebettet in eine Industrie, die auf fossilen Energien fußt, dass wir da kaum eine Chance haben, rauszukommen. Und jetzt reden wir zwar über mein Buch, aber ich empfehle sehr gerne an der Stelle vielleicht auch nochmal Christian Stöcker mit seinem Buch Männer, die die Welt verbrennen. Sie liest sich wie ein Samstagabend-Krimi. Und der hat eine Kategorisierung eingeführt von 6 Arten von Unternehmen, wo er sagt, es gibt natürlich diese Unternehmen, die ihr Geld mit der Bereitstellung, mit der direkten Bereitstellung von Treibhausgasen im Rohzustand verdienen. Das ist Öl, Gas, Kohle. Da arbeiten vielleicht manche von uns, aber die meisten nicht. Und diese Unternehmen braucht man in der Art nicht mehr. Aber alle anderen sind dann in unterschiedlichen Schritten, ich will jetzt gar nicht alle 6 erzählen, aber in unterschiedlichen Schritten ja abhängig davon, entweder, dass sie Produkte produzieren, die das direkt ausschütten oder aber, dass sie Geschäftsmodelle haben, die nicht ohne diese Dienste und Kategorien auskommen. Und sind wir alle irgendwo eingebunden, wo man sich hinsetzen kann und sagen kann, okay, also wenn ich jetzt zu der ersten Branche gehöre, okay, wenn ich jetzt direkt bei Öl und Gas arbeite, auch da fangen die ja an, in erneuerbare Energien zu investieren und so, okay, wickeln sich vielleicht, aber wenn ich direkt da arbeite, ist vielleicht nicht so viel Handlungsspielraum. Da gibt es auch interessante Initiativen von Leuten, die bei Shell rausgegangen sind, die heißen Life After Oil, die so versuchen, auch wirklich eher Leute zum Ausstieg zu motivieren. Aber für alle anderen würde ich sagen, es lohnt sich zu gucken, wie wäre denn unser Geschäft, was ist denn sozusagen der Unterschied, den wir in der Gesellschaft machen wollen von meiner Organisation, wozu gibt es uns und wie würde dieses Geschäftsmodell aussehen, wenn es auf der Grundprinzipien fußen würde, diesen Planeten zu erhalten, statt ihn zu zerstören. Und dann merkt man schon, an wie vielen Hebeln sich was zu tun lassen, wenn man etwas tun könnte, müsste, sollte, dürfte. Ja.
Okay, ja. Wunderbar. Genau, und dann kommen wir ja auch dann gleich zum Kern, nämlich dem über Employee Activists eben zu sprechen. Mhm. Und aber bevor wir das machen, ich würde gern nochmal dieses Konzept des Green Handprints anschauen. Mhm. Also ihr unterscheidet es vom Carbon Footprint und es basiert natürlich auf diesem Konzept, aber es ist eben doch auch noch anders. Erklär es doch mal bitte.
Genau, es ist eine direkte Abgrenzung von diesem Carbon Footprint, von dem sich jetzt nicht nur wir abgrenzen, sondern auch immer mehr, würde ich sagen, auch so WissenschaftlerInnen, aber auch politische AktivistInnen auf den Straßen immer mehr sagen, also hört auf, euch in diese Personal Footprint-Geschichte reinreden zu lassen. Und der Footprint geht halt immer davon aus, das Konzept, dass man berechnet, welche Schäden man anrichtet. Also wo verbrauche ich CO2 oder wenn man es anders den breiter fasst, auch Süßwasser und Rohstoffe und Gefährde, Umwelt oder so. Und der Handprint soll das Gegenmodell sein, zu sagen, what if I could create something positive? Also, dass der Handprint sagt, das ist das, was ich mit meinen Händen tue und das sollte einen Beitrag zur Lösung leisten. Also was kann ich in meinem Unternehmen, also weil wir jetzt eben über das Unternehmen forschen, man kann das sicher natürlich auch an anderen Stellen machen, aber zentral jetzt mal, wo kann ich im Unternehmen dafür was aktiv tun, dass wir uns einbringen in nachhaltigere Unternehmenspraxisen, Unternehmensprozesse, Unternehmensfinanzierung und so weiter.
Mhm. Okay. Und wenn du an Unternehmen denkst, die das Konzept jetzt schon aufgegriffen haben, was machen sie dann anders als die, die jetzt nur sozusagen auf ihren Footprint achten?
Naja, es gibt natürlich Unternehmen, die wirklich eine positive CO2-Bilanz haben. Ja, die gibt es. Das sind einige Forstbetriebe, das sind Unternehmen aus den erneuerbaren Energien. Das sind auch einige kleinere Hochschulen, die wirklich dezidiert ausbilden dafür. Die gibt es natürlich als ganzes Unternehmen. Aber hauptsächlich schauen wir eigentlich auf die dazwischen, also auf die 95% der Unternehmen, die nicht direkt Öl und Gas sind, aber eben auch nicht schon Geschäftsmodelle haben, die wirklich dem Planeten dienen, sondern auf die vielen, vielen, die irgendwo dazwischen hängen und darauf aufbauen, wie die Gesellschaft gerade funktioniert. Also produzierendes Gewerbe, Supermärkte, Beratungs- und Marketingunternehmen, Fußballvereine, Geschäfte, was auch immer, wo man gucken kann, okay, also wo es darum geht, wie grundlegend kann ich mein Geschäft umstellen? Und da gibt es sicherlich welche, die das von oben tun. Also wo UnternehmerInnen das Unternehmen übernehmen, entweder durch einen Generationswechsel oder schon von der Gründung aus oder weil Inhaber sich neu aufstellen, InhaberInnen, also Patagonia oder VD oder so, die wirklich von oben, von der Leitung aus sagen, okay, wenn wir wirklich regenerativ denken, auch nicht nur nicht schaden, sondern wieder was besser machen wollen, wie müsste unser Unternehmen dann aufgestellt sein, wie zum Beispiel Patagonia, die gesagt haben, Nature is the only stakeholder, also Natur und was bedeutet das, was wir tun für die Natur, ist der einzige Stakeholder, den wir haben im Unternehmen, danach richten wir unsere Entscheidungen aus. Das ist aber am Unternehmenshimmel eine eher radikale Version, sage ich mal, die noch nicht so weit verbreitet ist.
Ja, und ganz kurz, nur weil das, es muss einmal so aus mir raus, weil dieses Beispiel so oft genannt wird. Und dann denke ich so, wenn das so wäre, dann würden sie einfach ihr Unternehmen dicht machen. Also weißt du, ich finde das dann manchmal auch so ein bisschen putzig, weil natürlich ist die Produktion von Kleidung und sei es Outdoor und sei es noch so nachhaltig produziert, einfach auch überflüssig, wenn du es so willst. Ne? Und dann denke ich immer, wenn denen das wirklich ernst wäre, ne, Nature is the only stakeholder, dann würden sie einfach ihr Unternehmen schließen. Also deswegen, das muss ich nur einmal kurz los.
Ja, ich kenne das Argument und ja, nein. Also von Patagonia, also bin jetzt irgendwie ich will jetzt hier gar nicht Werbung für die machen und so, überhaupt nicht. Aber man muss ja immer ein bisschen gucken, was tritt an die Stelle. Also wenn ich jetzt sage, ich versuche wirklich ein Angebot zu machen für eine Nische für einen Markt, den es irgendwie gibt und für Bedarf, dass Leute warm angezogen sind, dann ist es auch nicht unbedingt die ökologischere Lösung zu sagen, überlass es allen anderen, die das ganz anders handhaben. Aber grundsätzlich ja, und darum geht es auch viel in den ganzen Diskussionen, die ich führe, es geht natürlich um weniger zu produzieren. Ich glaube schon, dass Menschen auch Kleidung brauchen, ja, und auch Sportkleidung brauchen. Die braucht man sicherlich nicht mit Mikroplastik und die braucht man sicherlich nicht in dem Ausmaße. Und es ist wirklich gut zu sagen, wir verwenden es wieder, wir reparieren es und wir machen es so, dass die Leute selber reparieren können und so weiter. Aber wir brauchen Kleidung und wir konnten uns auch alle warm genug anziehen, bevor wir angefangen haben, das auf der Basis von Öl und Gas zu machen. Das darf man nicht vergessen und da muss man vielleicht nochmal hin zurückgucken.
Verstanden.
Wir brauchen aber weniger. Also jetzt komme ich nochmal zu diesem wunderbaren Launch, ja, der wirklich inspirierend war für mich. Wie gesagt, der Host war eben der Jan Kartei als Architekt und wir hatten noch einen anderen Gast, der auch, Will Arnold heißt der, ist sozusagen auch lange als Aktivist unterwegs gewesen, um die Construction-Branche zu verändern und viel zu Sustainable Materials gearbeitet. Und die beiden haben einige Zahlen genannt und haben gesagt, ich wiederhole die Zahlen jetzt nicht, weil sie wären da wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Aber also ein Großteil des ganzen Abfallproblems von Großbritannien kommt vom Abriss von Gebäuden. Gleichzeitig sagen die, wenn man sich die Zahlen anguckt, wir brauchen eigentlich so gut wie keine neuen Gebäude in England. Wir müssten die Gebäude sozusagen, die da sind, fitter machen, umweltverträglicher machen, sozusagen nach bestimmten Umweltstaatkriterien renovieren, gleichzeitig auch zum Beispiel umwidmen. Natürlich haben wir mittlerweile viele Konzepte, wie man Gebäude, die mal einen anderen Purpose hatten, gerade Bürogebäude, auch anders nutzen kann und so weiter. Aber es gibt einfach weder die Kultur noch den politischen Willen. Also Neubauten werden steuerlich begünstigt versus Umbau von bestehenden Bauten nicht und so weiter. Also die sagen tatsächlich, wir dürften eigentlich nicht neu bauen. Zement ist ein Wahnsinnsproblem für den CO2-Belastung des Planetens und die Abbruchgeschichten auch und es wird auch nicht gut verwendet. Und da, das würde genau in deine Richtung gehen. Ja, wenn wir mal so denken, dass wir nicht neu produzieren, vielleicht könnten wir das auch für Outdoor-Bekleidung machen. Vielleicht könnte Patagonia sagen, wenn wir mal gar nichts Neues mehr machen und nur noch mit dem weiterarbeiten, was weggeschmissen wird. Wie weit kommen wir da? Das wäre sicherlich noch ein Schritt. Aber das wäre besser, als ganz zu schließen und dann alles irgendwelchen Fast-Fashion-Geschäften zu überlassen, glaube ich.
Ja, genau, wenn man natürlich dann den Kontext vergisst. Ja. Lass uns mal die Brücke bauen. Also, es ist ja nun leider nicht so, dass eben diese 95% der Unternehmen, die so in between sind, ja, dass die jetzt eine Unternehmensführung haben, die sich mit diesem Thema beschäftigt und sagt, so, let's go. Ne? Wir arbeiten jetzt da dran, wir werden jetzt besser. So. Und jetzt sagst du ja, naja, gleichzeitig gibt es ja in der Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen, die wirklich versuchen, ihren Beitrag zu leisten und die man eigentlich so ein bisschen frustrieren muss, wenn man sich die Zahlen anschaut und eben sagen muss, liebe Leute, super nett von euch, aber bringt wirklich gar nichts, wenn ihr nur noch 3 Minuten duscht. Also nice try, aber könnt ihr auch sein lassen. Steckt doch eure Energie lieber in andere Dinge, wo ihr einen größeren Hebel habt. Und so habe ich dich ja auch verstanden, dass du sagst, und diese Leute, die arbeiten ja wahrscheinlich gerade in irgendeiner Organisation.
So wie wir beide gerade, ja.
Ne? Und haben ja dort auch die Möglichkeit, mal sich anders umzuschauen und sich zu überlegen, was von all den Dingen, die ich hier den ganzen lieben langen Tag lang tue oder die ich sonst noch beobachte, könnten wir aber auch anders tun. Und zwar so, ne, dass unser Unternehmen eben unserem Planeten weniger schadet oder gar sogar einen Nutzen stiftet. So habe ich die Idee verstanden. Aber ja, schmück du sie doch bitte nochmal mit deinen eigenen Worten aus.
Ja, also ich würde immer sagen, tu beides. Also ich glaube, ich finde das alles total großartig, was Leute im Privaten tun. Und also ich versuche das auch und ich einfach aus eigener Überzeugung. Ich ernähre mich hauptsächlich vegan und ich bin jetzt das erste Mal wieder geflogen seit 6 Jahren, um ein Familienmitglied besuchen zu können, das eben kein Visum kriegt für Deutschland und darum war es eben so. Aber ich versuche das wirklich sehr. Nur das rettet die Welt nicht. Aber es ist trotzdem, finde ich, richtig gut und richtig wichtig, weil es geht einmal darum zu gucken, worüber wir jetzt gleich reden mit Unternehmen. Es geht aber auch darum zu gucken, dass wir Geschichten erzählen müssen, dass ein Leben, das nachhaltig ist und in eine regenerative und nachhaltige Idee passt, ein interessantes und attraktives Leben ist und dass wir Erzählungen machen, die nicht immer sagen, wir müssen auf alles verzichten, ja, auf die Woche New York und das Wochenende hier und da und auf die tollen Steaks, sondern erzählt, wie gut und schön und wie positiv sozusagen das sein kann, wie wir leben können in einem Planeten, in dem wir die Natur erleben und erhalten und an der teilhaben können. Also von daher finde ich das privat ist alles gut und das möchte ich jetzt niemandem ausreden. So, das ist vielleicht nicht das, so will ich die Erzählung nicht verstanden wissen. Und ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute, die sehr viele Leute ihre Ernährung umgestellt haben und das hat durchaus einen großen Einfluss auf die Landwirtschaft gehabt. Also da hat sich viel verändert durch die Nachfrage an dem Beispiel. Mhm. Okay. Aber der größere Teil ist das, was im Unternehmen passiert und das aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist der, das ist einfach das, wo wir 8, 9, 10, manche 4 Stunden am Tag sind, wo unsere Zeit ist, wo unsere Kreativität ist, vor allen Dingen unsere Expertise. Und wenn wir da nicht hinschauen, welchen Impact meine berufliche Tätigkeit auf dem Planeten hat, ja, dann lässt sich das sicherlich mit weniger Duschen nicht ausgleichen. So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir uns engagieren wollen für den Planeten, dann ist es sozusagen ist es einfach auch zu viel verlangt, das alles noch zusätzlich zu machen und warum nicht da handeln, wo wir sind und eben die große Verantwortung der Unternehmen. Und ja, wie kann das aussehen, fragst du. Also, dazu gibt es jetzt 2 grundlegende Antworten mal. Das eine ist, und das gilt für Aktivismus im Unternehmen genauso wie außerhalb vom Unternehmen. Wenn wir uns die Zahlen und Daten angucken, wenn wir IPCC-Reports lesen oder die Interviews von den großartigen Wissenschaftlern beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung uns anhören und überlegen, was müsste denn jetzt gemacht werden und wir mit der Haltung in den Alltag und in die Unternehmen gehen, dann werden wir einfach total frustriert, weil wir sehen überall, das passiert nicht und so radikal, die Türen sind gar nicht offen für so radikale Schritte. Also wenn ich jetzt bei Audi arbeite, was jetzt ich sehr lange gemacht habe und hingehe und denke, wir müssen jetzt aber mal mit Verbrennern Autos aufhören und wir auf Elektro umsteigen und B, überhaupt mal die Frage von individuellem Autoverkehr in Frage stellen und ganz alternative Gedanken uns machen, das müssen wir jetzt tun. Das passiert aber jetzt nicht und dann bin ich total frustriert. Das heißt, es ist wichtig, einen anderen Blick drauf zu haben. Und der andere Blick, den wir vorschlagen, und das kommt eben auch zu diesem Aktivismus dazu, ist, sich wirklich zu sagen, okay, ich kann die Welt nicht retten, Christina und Babette können die Welt nicht retten, dafür ist das Problem viel zu groß, aber ich kann einfach mal das tun, was mir möglich ist, aus verschiedenen Gründen. Und das macht dann einen Unterschied, wenn in der Folge das auch andere tun. Und wenn ich einfach ein Bild davon bekomme und ein inneres Konzept Folge, das sagt, wir sind da doch ziemlich viele und desto mehr ich die Augen aufmache, desto mehr Leute sehe ich. Und gemeinsam wird sich Stück für Stück was ändern. Und ich kann nicht versprechen, dass es schnell genug ist. Ja, ich sehe selber, dass sich gerade Türen wieder schließen. Wir merken, dass die Energiewende in Deutschland zurückgefahren wird. Und natürlich ist es frustrierend. Aber wie sollen wir damit umgehen? Und da ist eben unsere Antwort im Buch ganz klar, zu gucken, wo bin ich, wo mache ich was, wo investiere ich meine Kraft und wie kann ich dort, wo ich bin, einen kleinen Unterschied machen oder einen großen? Und wie kann mich das auch sozusagen das Bild, das damit zusammenhängt, ist, und das machen ja ganz viele. Und in dieser Verbindung können wir eine Veränderung machen. Also im Aktivismus gibt es diese Metapher des Mushroomings, ja, also wo man auch sagt, sozusagen das Myzel unter der Erde, das ist ja gar nicht sichtbar, aber dieses über Kilometer ist das in den Wäldern oder auch anderen Gebieten ausgebreitet und dann irgendwann regnet es und ist ein bisschen wärmer und am nächsten Morgen sprießen, ja, hier und da die tollen Pilze, aber es gibt eben drunter sozusagen einen Untergrund, der vorbereitet ist für das.
Ja.
Und daran können wir alle einen Teil tun und das können wir eben tun in der Größenordnung, die uns möglich ist. Und das ist abhängig von der Position, die wir haben, von der Zeit, von dem Risiko, das wir eingehen können, aus welchen Gründen auch immer, von dem Platz, den wir im Job haben und so weiter.
Genau. Und jetzt fragen sich bestimmt schon einige, sag doch mal so ein paar konkrete Beispiele. Also was könnte das denn zum Beispiel sein, jetzt wo Mitarbeitende dann nachhaltige Veränderungen angestoßen haben?
Ja, genau. Also, es gibt unterschiedliche Felder, in denen man aktiv werden kann. Und das ist natürlich, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel für das Buch, über das Christina in der Anmoderation erwähnt hat, haben wir auch sehr viele Aktivistinnen interviewt und gleichzeitig gibt es auch in der Literatur viele Beispiele. Und es gibt unterschiedliche Felder, in die man schauen kann. Was häufig oben aufliegt, wo viele anfangen und was auch gut ist, weil das sichtbar ist und häufig auch nicht so schwierig, gleichzeitig aber vielleicht nicht die zentralen Probleme löst, ist das, was wir im Buch Infrastruktur nennen. Also so Fragen, die Infrastruktur des Unternehmens. Wie ist eigentlich das Gebäude? Wie ist das mit dem Heizen? Wie ist das mit dem Raumverbrauch? Wie wird bei uns Müll recycelt? Und wie wird bei uns Müll produziert? Und können wir an der Müllproduktion was drosseln? Aber auch die Fragen, wie sind die Kantinen? Das ist was, wo viele viele Mitarbeitenden, die für Nachhaltigkeit sich im Unternehmen engagieren wollen, starten. Das ist auch gar nicht schlecht, dort zu starten. Denn was wir im Buch auch beschreiben, ist es gut, wirklich zu sagen, wie kann ich mal so starten, dass ich sichtbar werde und dass aus mir eine Gruppe wird. Also alle Aktivisten, mit denen wir gesprochen haben, haben bei ihrem Rat gesagt, mach es nicht alleine, such dir Mitstreiter, schau, dass du Leute findest, möglichst die auch, die nicht zu ähnlich sind, sondern an anderen Stellen im Unternehmen sind und die sagen, ich mache das mit dir zusammen. So, Infrastruktur ist ein Feld, aber da hört man, glaube ich, beim Zuhören schon raus, naja, ich stelle mir jetzt, also da gibt es natürlich auch viel Greenwashing, wir erinnern uns vielleicht an die hämischen Kommentare, als Shell mal eine Weile Solarzellen auf ihre Tankstellen gestellt hat, das löst das Problem nicht, das ist mir klar. bei dem Riesen, da sagen, ja, bei auch Kantinen, die dann vegan werden. Das hat dann, also vielleicht Kantinen, die vegan werden, ist ein ganz gutes Beispiel oder die auch vegane Optionen anbieten oder die informieren. Das ist so ein Punkt, da wird was sichtbar, da kann man auch ins Gespräch kommen, da kann man ein bisschen mitkriegen, wer dahinter ist, aber trotzdem schützt es uns nicht davor, dass irgendwann die Frage aufkommt, was ist das zentrale Geschäftsmodell? So, das ist die Infrastruktur. Da glaube ich, brauche ich jetzt auch keine konkreten Beispiele zu nennen. Das zweite Thema, was wir im Buch nennen, ist People, also wirklich Menschen zu informieren. Das geht auch noch nicht direkt ans Produkt und an den Prozess, ans Kernbusinessmodell. Aber das kann durchaus dazu führen, dass es das Kernbusinessmodell in Frage stellt. Also es ist erstaunlich, wie viele Menschen eigentlich doch ziemlich wenig wissen über die planetaren Krisen, die wir erleben. Und da haben wir mit vielen Aktivisten gesprochen, die erstmal im Einstieg da ihren Anfang gemacht haben. Also es gibt diese Klimapuzzle, das ist so eine Free Source, die man auch unter Climate Fresk bekannt, die findet man online, die kann man kostenlos benutzen und es dauert 3 bis 4 Stunden, das kann man anpassen fürs eigene Unternehmen. Und da hatten wir zum Beispiel eine ganz wunderbare Aktivistin, Marie heißt sie, also in unserem Buch heißt sie Marie, in echt heißt sie anders. Die hat in einem großen, sozusagen großen Konzern, der produziert hat, gearbeitet in HR. Die hatten 8 verschiedene Fabriken auf 3 verschiedenen Kontinenten und die hat immer wieder vorgeschlagen, ich mache so ein Qualifizierungstool und ist da irgendwie so auf ein wenig Resonanz gestoßen. Dann hat sie irgendwann das nochmal aufs Tapet gebracht und gesagt, sie startet es jetzt und dann kam so ein ja, why not, okay. Und dann hat sich das Protokoll und dann hat das erstmal, genau, sie hatte das erstmal sozusagen in der Fabrik, die an ihrem Standort war, angefangen mit 3 Gruppen, jeweils 25 Leute und dann hat sie das eben vorgestellt und hat dann so ein erstes okay gekriegt, ja, können wir mal ausprobieren, das mehr durchzuführen. Das hat sie dann einfach gesagt, wenn ich immer nur auf Erlaubnis warte, komme ich zu nichts. Das hat sie ein bisschen uminterpretiert und daraus geschlossen, ich habe jetzt den Auftrag, dass das an allen Standorten für alle Mitarbeitenden ausgerollt werden soll. Und mit dieser Interpretation der nicht vorhandenen Entscheidung ist sie dann auf die HR-Person an allen 8 Standorten oder 7 Standorten zugegangen und hat dafür gesorgt, dass überall dort für alle Mitarbeiter diese Climate-Fest-Qualifikation, die sie auch angepasst hatte für Themen fürs Unternehmen, durchgeführt wurde und dann auf den anderen Kontinenten zum Teil, ich weiß in Mexiko und Australien, lokale aktivistische Gruppen auch gesucht hat, die das dann im Unternehmen durchgeführt haben, was dann auch dazu geführt hat, dass überhaupt die Mitarbeitenden mal Kontakt gekriegt hatten zur Klimabewegung außerhalb. Also das ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, das hat nicht das Geschäftsmodell sofort in Frage gestellt. Das ist erstmal relativ niederschwellig. Die war total mutig, hat insgesamt über 900 Leute da qualifiziert. Über 900 Leute qualifiziert. Gleichzeitig hat das dann aber auch Folgen gehabt, dass zum Beispiel dann Leute in diesen Qualifizierungen da am Ende von so einer Klimafest nimmt man sich immer was vor. Dann gab es halt viele Vornamen, die dazu geführt haben, dass in die Auswahlprozesse Klima und anderes planetares Wissen ein Kriterium wurde, dass an einem anderen Standort zum Beispiel sowas wie ein Climate Award eingeführt wurde. Also das hat dann zur Folge gehabt, dass viele andere Leute an den Standorten was gemacht haben und dass auch mehr Leute ins Unternehmen gekommen sind, in die Richtung vorgebildet sind und dann eben auf lange Frist auch angefangen haben, in den Produktentwicklungsabteilungen einfach so erste Ideen zu säen und zu wissen, wir sind ja, das Thema ist da. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, weil das wirklich wahnsinnig viel bewirkt hat und gleichzeitig relativ konfliktfrei und niederschwellig angefangen hat.
Mhm. Ja.
Ich könnte noch ein drittes, wenn du willst, nenne ich noch ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Beratung. Also das kennen wir gut. Das Feld, in dem ich gerade, den Aktivisten, an denen ich gerade denke, das ist IT-Beratung. Und das Problem bei der Beratung ist, wie zum Beispiel auch in der Architektur, wie auch bei Marketingagenturen, wenn wir errechnen, wo ist eigentlich für das Unternehmen ja der größte Footprint, was ist das Problem, wo hinterlassen wir, wo verbrauchen wir zu viele Ressourcen und so weiter, ist es für diese Art der Unternehmen in aller Regel der Kunde. Also ein Architekturbüro selber oder auch eine Beratungsfirma selber hat gar nicht so viel Impact, aber das Hauptproblem ist dann, wenn man das wirklich jetzt mal ausrechnen lässt von einem der vielen Firmen, die es mittlerweile gibt, die dir deinen planetaren Impact ausrechnen, sind eben da bei diesen Serviceorganisationen der Kunde ein großes Thema. Und da ging es zum Beispiel darum, da kann ich dir jetzt nicht sagen ganz, was dabei rausgekommen ist, aber da ging es zum Beispiel darum, dann wirklich zu verhandeln und zu gucken, wie kann man das berechnen, was eigentlich der Kunde mit unseren Leistungen macht. Da gibt es unterschiedliche Modelle und die Frage, also es war eine Beratungsfirma, die in ihrer Tradition hatte, dass Mitarbeitende das Recht haben, zu sagen, dass sie nicht in Projekten mitarbeiten möchten, die mit der Waffenindustrie irgendwann in Verbindung sind. Und an diese Tradition an, knüpfen, hat er halt argumentiert und versucht durchzusetzen, sagen, es gibt halt bestimmte Kunden, je nachdem wie nah und wie groß dieser Footprint ist, da wirklich auch das Recht zu haben, zu sagen, bei bestimmten Kundenprojekten möchte ich nicht mitmachen. Das ist so das eine. Es gibt dann einen anderen Strang zu diskutieren, okay, wie kann man eigentlich Kundenprojekte auch unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit bewerten und so weiter. Also das ist, finde ich, denke ich, ein relativ konkretes Beispiel auch. Der gleiche hat noch was anderes sehr Cooles gemacht und da kommen wir vielleicht zu dem letzten sehr interessanten oder kann man andere nehmen, aber einen neuen Feld und das sind Finanzen. Mhm. Also wo wir unser Geld investieren als Firma, hat einen riesen Impact. Wie gesagt, er war in der Beratung und in der IT-Beratung, er hat das analysieren lassen, er hat wirklich durchgesetzt, dass eine Firma kommt, immer analysiert, wo haben wir den größten Impact und was hat die Firma gesagt. Das größte Problem ist der Kunde, das zweite sind die Finanzen, die eigenen Anlagen der Unternehmen, die sind halt in aller Regel in irgendwelchen Fonds, die breit in fossile Energien investieren, einfach weil da die größten weltweiten Subventionen sind. Das heißt, fossile Fonds mit fossilen Energien sind immer am ertragreichsten. Das heißt, wenn man nicht extra darauf verzichtet, dann könnt ihr alle davon ausgehen, dass eure Finanzen mithelfen, fossile Energieunternehmen zu finanzieren und Extraktion oder Verbrennung von fossilen Energien. Und der dritte Punkt bei der Beratung, also Kunde, Finanzen und dann war es tatsächlich noch Dienstreisen. Und dann hat er eben noch das Thema Finanz- und Dienstreisen auch angeguckt und ich nenne jetzt nur noch mal das Beispiel von den Finanzen. Der hatte einen sehr kooperativen Ansatz, also der war immer auf dem Versuch, das auf eine Art und Weise zu machen, dass er die Mitarbeitenden sehr mitnimmt. Er hat keinen konfrontativen Stil. Und er hat es mit HR dann so ausgeklüngelt und verhandelt und durchgesetzt, dass sie noch zwei weitere Fonds mit aufnehmen für die Pensionfonds. Das fällt mir gerade das deutsche Wort.
Das weiß ich auch nicht.
Für die Pensionfonds der Mitarbeitenden. Das heißt, die konnten
Pensionsfonds
wahrscheinlich, genau.
Einfach,
ja, genau. Genau. Für die Pensionsfonds der Mitarbeitenden. Das heißt, die mussten jedes Jahr einmal sich auf eine Seite begeben und da angucken, in welches Fonds können meine Pensionsgelder investiert werden und das auswählen. Und das hat zwei super Effekte. Das eine natürlich, dass nicht alles, weil wie gesagt, die hochertragreichsten sind die fossilen, aber dass einiges, knapp 30%, wirklich geschiftet wurde zu grünen Fonds. Und der andere Effekt war aber auch, dass sich jeder damit beschäftigt hat, dass Leute das alle gelernt haben, dass jeder wusste, aha, meine Geldanlagen machen einen Unterschied. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Also diese beiden Effekte gleichzeitig, das fand ich schon auch cool.
Sehr schön. Ich muss die ganze Zeit an meine Podcast-Episode denken, die ich mit Sven Kette jüngst aufgenommen habe.
Ja.
Der war ja auch auf der Change-Tagung und er hatte einen Vortrag gehalten zum Thema Engagement. Ja, und zwar will ich jetzt nicht das ganze Modell vorstellen, aber es geht um die Frage, wer zeigt eigentlich Engagement in einer Organisation, das jetzt über das eigentliche Maß der Leistungserbringung hinausgeht. Ja, und da gibt es eben sogenannte High-Performer, die bleiben halt so in dem Strom dessen, was sowieso schon läuft. Und dann gibt es die Störenfriede, ne, die nämlich Themen auf die Agenda setzen, die eben zum Beispiel neu sind. So, und an die denke ich jetzt die ganze Zeit. Ne? Also Aktivist ist natürlich ein schöneres Wort als Störenfried. Aber auf jeden Fall ist es ja doch ganz interessant, dass diese Störenfriede jetzt natürlich Entscheidungs- und Führungsbedarf aufrufen, der ja Ressourcen kostet. So. Und erstmal wehrt sich natürlich alles dagegen in einer Organisation. Also alles, was erstmal störend ist, also gerade dann, wenn es vielleicht gerade gar nicht so gut läuft und ne, sogar vielleicht eine Krise ist, wird ja abgewehrt, weil hat man jetzt einfach keine Kapazitäten, sich damit auseinanderzusetzen, denn es ist schon schwer genug, das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Beispiele, die du jetzt erzählt hast, schon auch zu einem großen Anteil nur dann gelingen können, wenn eben der Zufall es eben so will, dass es gelingt. Also, dass da nämlich genau in dem Moment irgendjemand geschafft hat, sich Gehör zu verschaffen. Oder, ne, wir denken an Emergenz. Es entsteht eben dann irgendetwas in dieser Kommunikation, in diesem Austausch. Und dann, ja, wird tatsächlich entschieden, wow, super, wir dürfen jetzt die Pensionsfonds hier nochmal umentscheiden und nehmen nochmal zwei neue auf und so weiter. Deswegen, mich treibt so die Frage um, also wenn das alles systematischer werden soll, also wie kann es gelingen, dass solche Initiativen nicht versanden, ne, sondern dass tatsächlich Strukturen sich verändern? Oder wie kann es sogar gelingen, dass man Strukturen baut, in denen wiederum dann solche Vorschläge auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit Gehör finden? Also das treibt mich da um.
Ja, genau, da kommen verschiedene Gedanken dazu. Ich glaube, manche sind Störenfriede, manche auch nicht. Ja, also es gibt auch welche, die wirklich einfach neue Geschäftsfelder mit aufmachen und Vorschläge machen und sagen, das könnten wir auch tun. Ja, also ein kleines Beispiel, eine Abteilungsleiterin in einem Luxushotel, mit der wir gesprochen haben zum Beispiel, die hat irgendwie mal auf die Tagesordnung gebracht, wie giftig und was für einen schwierigen Fußabdruck eigentlich diese ganzen Blumen haben, diese riesen Schnittblumenlieferungen, die jeden Tag kriegen. Das war jetzt wirklich so ein 5-Sterne-Plus, die haben an verschiedensten Stellen natürlich ökologische Themen, aber ich nehme jetzt mal eins raus. Und die hat dann aber vorher schon recherchiert, wie sie eine eigene Gärtnerei haben können, auf dem Dach des Hotels das einrichten und regeln, dass sie sozusagen die Pflanzen, die sie brauchen, selber CO2-neutral in dieser europäischen Großstadt anbauen und genug kriegen für das ganze Hotel. Und das war erstmal, glaube ich, gar nicht so als Störenfried. Das sind natürlich immer Veränderungen, aber das war was auf total positive Resonanz gestoßen ist, weil sie das auch gleich mit einer Marketingerzählung verbunden hat. Und heute findet man das auf der Webseite des Hotels beschrieben, wie die ihre großen Blumenbedarf decken und dass man auch als Person aus dieser Stadt, kann man auch hinkommen, sich da Blumen kaufen. Das ist jetzt nicht ganz günstig, weil so viel haben die auch nicht. Aber das finde ich zum Beispiel ein Beispiel, wo, glaube ich, wirklich das Gefühl eher war, hey, hier wird ein Thema angesprochen, Problem und gleich eine Lösung vorgeschlagen, die uns irgendwie auch was weiterhelfen kann.
Ja, nur das entscheidet sich ja bei den Empfängern in dem Moment. Weißt du, ich glaube, also Störenfried ist jetzt vielleicht ein irgendwie komisches Wort, aber aus Sicht der
Organisation. Aber weil hier die Veränderung anschieben auf jeden Fall, ne?
Ja, es ist einfach aus Sicht der Organisation, die ja einfach überleben will, die jetzt so weiterläuft, ist es ja erstmal anstrengend. Egal, ob jetzt da jemand sich Gedanken gemacht hat, jetzt schon eine eigene Gärtnerei. Da ist ja die Reaktion sehr wahrscheinlich, dass man sagt, ah ja, danke für die tolle Idee, aber du, da haben wir jetzt wirklich gerade überhaupt keine Zeit dafür, weil da müssten wir jetzt ja, wer weiß, was an Prozessen ändern, da müssten wir jetzt hier mit dem und dem und der reden. Lass uns mal nächstes Jahr gucken. Ja, also vielen Dank, dass du so engagiert bist. Vielen Dank für deine tolle Idee, aber nicht jetzt.
Also wenn jeder, der Veränderungen anstößt, sozusagen in die Kategorie Störenfried fällt beim Sven, dann würde ich sagen, ja, dann stimmt das. Also die wollen was verändern, die Aktivisten. Und wenn das sozusagen sein Begriff ist für die Treiber der Veränderung, würde ich sagen, ja, es geht darum, Veränderung zu treiben. Und zwar aus der Mitte. Und ich fände das natürlich super. Die oben fangen an, logisch. Das Buch geht eher um die Fälle, was ist, wenn die das oben eben nicht tun, wenn man das Gefühl hat, unser Management liefert nicht das, was aber notwendig ist, damit ich hier mit gutem Gewissen arbeiten kann. Aber natürlich würde ich dem nie ausreden, das selber zu tun. Vielleicht eine Antwort aus dem Buch auf deine Frage. Es gibt ein recht interessantes Konzept von Lisa Alt und Kollegen, ein Paper, das sie veröffentlicht hat, wo es genau um diese Frage geht, was sind eigentlich Strategien, um Umweltthemen in Organisationen in Richtung Management zu argumentieren. Und die hat so eine Vier-Felder-Schema und sagt, es geht sozusagen zwei Dinge dabei anzuschauen. Das eine ist, sind diese Umweltziele vereinbar mit dem Unternehmen oder mit dem Businessmodell tatsächlich, mit dem, womit wir gerade Geld verdienen, oder eher nicht. Jetzt sind wir wieder bei Elektroautos, bei VW, da kann man sicherlich gut argumentieren, das ist und war auch schon die letzten 20 Jahre eigentlich total vereinbar mit dem Businessmodell, ja, also die leiden ja darunter, dass sie da nicht hingeguckt haben. So, es gibt Sachen, die sind vereinbar im Businessmodell, und andere, die sind vielleicht nicht vereinbar mit dem Businessmodell, wie wenn wir bestimmte Kunden nicht mehr bedienen, weil wir denken, dass das, was sie von unserer Beratung wollen, dem Planeten schadet. So. Und das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie bezieht sich direkt auf den Manager, mit dem ich spreche. Der Manager, die Managerin, ist die offen für Environmental Issues? Also hat die das Thema auf dem Schirm? Hat die das verstanden? Hadert die selber damit und will umweltfreundliche Lösungen haben? Oder ist es eher in der Kategorie Klimaleugnung, Klimadelaying, also das sind nicht wir, wir sind nicht zuständig, das muss die Politik ändern oder irgendwann oder wie auch immer. Und diese vier Kategorien zu gucken, ist es innerhalb des Businessmodells zu argumentieren oder nicht, spreche ich jemand an, der das auf dem Schirm hat oder nicht, das ist so eine Kategorisierung, die wirklich richtig hilfreich ist, um zu gucken, wie verkaufe ich es eigentlich, was brauche ich für Argumente, also ist die Person offen dafür, kann ich, also ich gehe jetzt nicht alle vier Felder durch, das führt vielleicht zu weit, das haben wir relativ ausführlich im Buch dann geschildert, aber zu gucken, okay, wenn es nicht ins Businessmodell passt und wenn die Person, mit der ich spreche, gar nichts damit an Hut hat, dann brauche ich eher so eine trojanische Pferd-Strategie natürlich, und was zu erzählen, zu sagen, also warum hilft es dem Image um bestimmte Fachkräfte oder bestimmte Kunden zu halten und anzusprechen oder so. Da bin ich sicherlich eher in dieser Richtung, wo ich aufpassen muss, dass ich mich nicht zu sehr dem Greenwashing nähere. Wenn ich jetzt jemanden was habe, was gut ins Businessmodell passt und der Person ist es trotzdem sozusagen inhaltlich persönlich nicht wichtig, kann ich wiederum nochmal anders argumentieren und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein relevanter Punkt. Und es gibt ja Leute, wie jetzt der Paul Polman, ehemaliger CEO von Unilever, da gibt es aber noch andere, die sagen, wir können eigentlich mit nicht so viel Geld verdienen wie mit Sustainability, weil alles andere geht den Bach runter und nichts davon wird auf Dauer halten. Also von daher ist das alles innerhalb von Business zu beschreiben. Und es gibt gleichzeitig andere, die sagen, und dazu gehört ja auch dein Ursprungsargument am Anfang des Podcasts, wir müssen eigentlich so viel Produktion zurückfahren, wenn wir es ernst meinen, dass natürlich nicht alles übrig bleibt und dass wir irgendwie da uns auch auf Auseinandersetzungen einstellen müssen, wo wir systemisch gemeinsam in ganzen Branchen überlegen müssen, wie das funktionieren kann.
Ja. Na, also ich muss ehrlich sagen, ich ziehe einfach meinen Hut vor allen, die diesen Weg jetzt auch gehen in Unternehmen, ja, und die diese Art von Aktivismus hier als ihr Ding bezeichnen. Denn ich habe einfach schon, ja, dadurch, dass ich natürlich sehr systemisch auf Organisationen schaue, kann ich ja immer sagen, das ist hoch voraussetzungsvoll, dass so etwas gelingt. Und man muss erstens selber sehr fest im Sattel sitzen einer Organisation und B, man braucht eben so viele Kompetenzen, dass man eben auch Gehör bekommt und dass sich das vielleicht auch noch durchsetzt. Also ich finde das sehr voraussetzungsvoll. Und aber nicht, weil die Menschen nicht kompetenter sind oder nicht, weil die Menschen nicht engagiert genug sind, sondern weil einfach die Organisationen so funktionieren, wie sie nun mal funktionieren und eben diese Dinge auch schnell mal abwatschen oder eben auch zurückschlagen. So. Und ich meine, trotzdem, lass uns da positiv drauf schauen. Ich glaube aber, unser Podcast wäre noch nicht rund, wenn wir nicht noch mal auf die aktuelle Lage schauen. Natürlich haben wir vielerorts jetzt, können wir Rückschritte beobachten. Ja, also bei uns in Deutschland natürlich in der Politik ist es jetzt gerade sehr virulent. Aber natürlich betrifft es auch schon viele Unternehmen, die jetzt, also du hast vorhin das Wort Rüstungsindustrie genannt. Das war dann vor ein paar Jahren IGIT, ne? Und alle, also man kann ja auch sagen, in der Beratung sowieso, aber auch woanders, nein, für die arbeiten wir nicht und so weiter. Und was passiert jetzt aktuell? Naja, es ist wie so eine Kompassnadel, ne? Weil Wirtschaft tickt halt nach der Währung Geld. Und da, wo es das Geld gibt, da strömen dann auch alle hin. Und da kann einem ja ganz schlecht werden, welche Leute jetzt plötzlich tatsächlich für Unternehmen arbeiten, ne, die sie vor ein paar Jahren noch verabscheut haben.
Absolut.
Und, ne, also nur diese Dinge. Also da passiert so viel. Wie schaust du drauf? Und gibt es in dieser Situation jetzt überhaupt noch offene Türen für diese Art von Aktivismus in Organisationen? Oder müssen wir uns jetzt sogar direkt nochmal was Neues überlegen?
Ja. Gerne. Wunderbare Frage, weil die kommt tatsächlich im Moment überall. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil du hast nochmal was wiederholt, da wollte ich eben schon drauf eingehen. Ja. Mit dem Momentum, dass viel Glück dazu gehört und so. Also unser Ansatz ist ein bisschen anders. Also unser Ansatz ist in dem Strategiekapitel und auch, das sehen wir auch bei vielen, mit denen wir gesprochen haben, eher wirklich so ein unternehmerischer Ansatz, der sagt, guck da, wo du bist und mach erstmal das, was du machen kannst. Und dann kann man gucken, wie kann man seine Spielräume vergrößern, wie kann man vielleicht seinen Einfluss erweitern. Aber so eine ganz klassische unternehmerische Überlegen, wo stehe ich denn gerade und welche Entscheidungen stehen gerade an? Okay, ich muss jetzt eine Person einstellen. Dann fange ich halt da mal an und schreibe das da mal in die Ausschreibung, dass wir jemanden brauchen, der sich damit auskennt. So. Zum Beispiel. Also wirklich diesen kleinen Schritt zu machen und zu gucken, wo bin ich und wenn ich ganz klein bin. Also einer, der mich wirklich sehr fasziniert hat, war ein Praktikant, ja. Der hat regenerative Energiesysteme studiert und hat auch eigentlich in einem Unternehmen der Energiewende sein Praktikum gemacht und sah, dass da aber gar nichts von dem so klar gemacht wurde, wie er das kannte. Der hatte den Auftrag musste in seinem Praktikum sehr viele so Vortragsfolien vorbereiten. Und er hat dann immer in diese Vortragsfolien so ein paar Folien mit reingemischt. Mal eine, mal zwei von Wissen, wo er dachte, das muss da doch rein. Das gehört doch dazu. Und das ist mal nach hinten losgegangen, dass ihm jemand gesagt hat, wie kannst du nur? Das ist mal einfach durchgegangen. Und dann denkt man sich, wer weiß, wer liest und vielleicht drüber nachdenkt. Das ist manchmal auch richtig positiv gewesen, dass jemand sagt, hey, cool. Also, und das dachte ich mir, okay, der war halt einfach Masterstudent und kam an und dachte, ich kann das nicht machen. Ich kann doch keine Präsentation machen, wo das, was ich weiß, was es schon gibt an Lösungen, dafür gar nicht mehr vorkommt. Also, das fand ich zum Beispiel, also, das ist das Unternehmerische, einfach da anzufangen, wo ich bin und da einen Unterschied zu machen. Und da würde ich sagen, gibt's für die, mit denen wir sprechen, gab es Möglichkeiten und das passt gut zu deinem Übergang zur aktuellen Situation, weil das ist ja jetzt ähnlich. Die Opportunities werden irgendwie kleiner, rasant. Also das ist atemberaubend in dem Moment, wo die Politik etwas aufhört zu sagen, das ist Vorgabe, wie die in manchen Unternehmen die Nachhaltigkeitsstrategien in sich zusammenfallen. Und was heißt das jetzt für Aktivismus und was heißt das auch für die Art, wie wir miteinander da dranbleiben können? Und da würde ich gerne zwei Gedanken zu teilen. Das eine ist, kommen wir zurück zum Mushrooming. Wir können nur tun, was wir tun können und es ist in Ordnung, weil keiner von uns kann genug tun, um diese Welt zu retten, aber wahrscheinlich braucht die Welt, dass wir das tun, was uns möglich ist, ja, und darauf verlassen müssen, dass andere das ihre tun. Und wenn jetzt gerade die Türen zugehen und ich keine strategischen Veränderungen im Unternehmen hinkriege, vielleicht kriege ich es hin, zumindest einen kleinen Fuß in der Tür zu lassen, indem ich das Thema weiter nenne, indem ich dafür sorge, dass das Thema, das mal strategisch gedacht wurde, da vielleicht bestimmte Produkte anders aufzustellen, dass ich das im Gespräch lasse, dass ich es wieder anspreche, dass ich mir in einer kleinen Gruppe überlege, okay, wie könnte das denn aussehen? Dass ich eher vielleicht denke, dann ist vielleicht die Aufgabe in die Richtung, einfach nur hin und wieder, also oft ich das kann, eben deutlich zu machen, dass es die Leute nach wie vor gibt, die wissen, dass wir radikalere Veränderungen bräuchten. Oder aber das Thema im Gespräch zu halten und mit so einer Haltung, ich tue was ich kann, damit wir vorbereitet sind, wenn sich die Türen wieder öffnen, wenn sich das Management ändert und das ändert sich ja alle paar Jahre. Also in den Firmen der meisten Leute, die uns zuhören, wird sich in den nächsten 2 Jahren ja bei den großen Entscheidern schon wieder etwas ändern. Also wenn die Türen offen sind, dass wir vorbereitet sind, dass wir wissen, was wir dann tun. Also dass es eher so ein kleineres Mindset ist und A, damit man nicht total frustriert wird, B, damit man wirklich das vorbereitet und das Thema so gut, den Ball so gut in der Luft hält, wie man kann. Und drittens aber auch, weil sich zu engagieren eben auch eine psychische Stabilität bedeutet, wenn man an diesen ganzen Unternehmensentscheidungen leidet. Ja, also die große Sorge und die Verzweiflung, was da gerade passiert, habe ich das Gefühl, für viele gilt, was für mich gilt, am leichtesten damit stabil umzugehen, ist, wenn ich Wege finde, wie ich mich einbringen kann und irgendwie in diesem Mushrooming-Metapher auch eingestehe, dass es vielleicht kleine Schritte sind. Und zum Abschied auf einer Konferenz hat mich ein Kollege angesprochen und nach so einem Vortrag, und der kam dann zu mir und der kam eben aus Australien und der hat gesagt, Babette, ich verspreche dir das jetzt, ich mache weiter. Ich mache meine kleinen Dinge weiter. Ich versuche, ging um eine Business School und darum wirklich die Inhalte in deren, diese ganzen alten Growth-Mythen da weiter mal in Frage zu stellen in den Inhalten von deren Businesslehre und zu sagen, ich verspreche dir, ich mache immer weiter, damit wenn du verzweifelt bist, du weißt, da ist einer auf der anderen Seite und der macht auch weiter und du bist da drin nicht allein. Das fand ich irgendwie so romantisch und so nett und da denke ich oft dran und denke, ja, so ist es. Und die, die zuhören, sagen mal, guck mal, da ist einer in Australien, der macht weiter und ich mache auch weiter und ihr seid nicht allein.
Ja. Wunderbar. Vielen Dank für das schöne Schlusswort, liebe Babette, und auch für das sehr wichtige und schöne Gespräch heute.
Sehr gerne, Christina. Ich danke dir für die Einladung und für den Raum, den das Thema, von dem du weißt, dass es mir am Herzen liegt, bekommen hat bei dir.
Den ich ihm auch gern gegeben habe. Also, tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!